Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
Schönen Mittwoch zusammen und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid an diesem sehr wichtigen Tag, denn heute hat der Bundestag über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt, über die sogenannte Bundesnotbremse. So viel vorab. Die Abgeordneten haben dafür gestimmt. Damit haben die Pläne der Regierung eine sehr wichtige Hürde genommen. Aber es gab auch ganz schön viel Kritik im Parlament und heftige Proteste draußen auf den Straßen Berlins. Was mit diesen Plänen jetzt genau auf uns zukommt, wie die finale Fassung des Gesetzes aussieht, wem das viel zu weit geht, wer Verfassungsbeschwerde einlegen will, dazu gleich mehr. Und ich spreche mit dem Verband, dem die Notbremse nicht weit genug geht, dem Philologenverband Rheinland-Pfalz. Die Vorsitzende Cornelia Schwarz sagt nämlich, im Grunde müssten die Schulen schon viel früher wieder in den Fernunterricht gehen, als erst bei einer Inzidenz von 165. Warum? Das erläutert sie uns gleich in dieser Ausgabe. Nach über einem Jahr Corona und gefühlt 500 Kanzlerschalten bekommen wir also wohl deutschlandweit einheitliche Regeln. Die Bundesnotbremse hat heute eine wichtige Hürde genommen. Die Abgeordneten im Bundestag haben für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes gestimmt, begleitet von sehr viel Kritik und Protesten in Berlin. Felix Christmann aus der RPR1 Nachrichtenredaktion fasst zusammen.
Rund 8000 Menschen waren auf der Straße des 17. Juni zusammengekommen, um gegen die geplante Notbremse zu protestieren. Ursprünglich waren für die Demo 500 Teilnehmer angemeldet. Am frühen Nachmittag löste die Polizei dann den Protest auf.
Hier spricht die Polizei Berlin. Diese Durchsage richtet sich an die nunmehr ehemaligen Versammlungsteilnehmenden.
Hintergrund waren zahlreiche Verstöße gegen die Hygieneschutzbestimmungen, heißt es von der Polizei. Rund 40 Demonstranten seien vorübergehend festgenommen worden, weil sie sich beispielsweise geweigert hatten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Nicht viel leiser war der Protest gegen die Notbremse drinnen im Bundestag, ne?
Allerdings, ja, es kam zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen der Regierung und den Oppositionsparteien. Die FDP stört sich nach wie vor an der Ausgangssperre, die mit der Bundesnotbremse in Kraft treten würde. Sie sei kein geeignetes Mittel, um die Pandemie einzudämmen, heißt es von den Liberalen. Sie drohen mit einer Verfassungsbeschwerde. Den Grünen gehen die Pläne nicht weit genug, die Maßnahmen seien zu halbherzig. Deshalb wollte sich die Partei bei der Abstimmung enthalten. Die schärfste Kritik an den Planungen kam von der AfD. FDP-Fraktionschef Gauland bezeichnete die Notbremse als Angriff auf die Freiheitsrechte, den Föderalismus sowie den gesunden Menschenverstand. Die Bundesregierung nehme Kritik an der Corona-Politik nicht so ernst, so Gauland weiter, auch im Hinblick auf die Proteste in Berlin. Die Bundesregierung verteidigte die Pläne gegen die ganze Kritik. Gesundheitsminister Spahn sagte, die angedachten Maßnahmen seien angemessen, verhältnismäßig und geeignet, vor allem um Kontakte zwischen Menschen weiter zu reduzieren.
Testgestütztes Öffnen und vor allem das Impfen geben uns die notwendige Perspektive, nach der zu Recht viele fragen. Aber erst braucht es als Brücke ein Brechen dieser Welle. Dem dient dieses Gesetz.
Er warnte davor, dass derzeit etwa 5000 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden müssen.
Der Überblick von Felix Christmann. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist also schon mal durch den Bundestag gekommen. Vermutlich auch, weil an den Plänen nochmal nachgebessert wurde. RPR1-Info-Chef Jens Baumgart. Die finale Fassung des Gesetzes ist ja etwas lockerer, ne?
Genau, die neue Gesetzesvorlage sieht jetzt vor, ab Inzidenz 100 kommt die Ausgangssperre, aber sie gilt erst ab 22 Uhr und nicht schon wie ursprünglich geplant um 21 Uhr. Und alleine Sport machen, zum Beispiel joggen, das darf man sogar bis Mitternacht und ja, danach müssen wir zu Hause bleiben bis morgens um 5. Das ist jetzt also der neue Kompromiss, auf den man sich geeinigt hat.
Der zweite wichtige Punkt sind die Schulen, weil wir da immer wieder Ausbrüche haben. Da werden die Grenzwerte jetzt ein bisschen strenger.
Ja, bisher galt ja in Rheinland-Pfalz, ab Inzidenz 200 werden die Schulen dicht gemacht. Jetzt sinkt diese Grenze und zwar auf 165. Und das hätte direkt Auswirkungen in vielen Landkreisen und Städten in Rheinland-Pfalz. Dort geht es dann in den Fernunterricht. Was die übrige Arbeitswelt angeht, ändert sich nicht so viel. Es bleibt dabei Homeoffice-Pflicht, da wo es eben möglich ist.
Und über die Schulen sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Das größte Durcheinander, Jens, gibt's beim Einkaufen. Da mit Termin vorher, da ohne. Ich habe sogar erlebt, dass sich Jüngere online registrieren mussten, während Ältere vor Ort einen Zettel ausfüllen durften. Wie wird das jetzt geregelt?
Genau, auch da soll jetzt eine bundesweite Regel kommen. Inzidenz unter 100, dann dürfen die Geschäfte eigentlich mehr oder weniger normal öffnen. Zwischen 100 und 150 geht nur Terminshopping mit negativem Corona-Test und ab 150 müssen die Geschäfte wieder schließen. Click und Collect bleibt aber unabhängig von der Inzidenz erlaubt. Ja, das sind so die groben Regeln dieser Bundesnotbremse und nach dem Bundestag soll morgen dann auch noch der Bundesrat zustimmen.
Okay, abschließend Jens, kurze Einschätzung. Bringt uns das wirklich weiter?
Naja, so wahnsinnig viel ändert sich ja erstmal nicht. Die meisten Regeln haben zumindest in Rheinland-Pfalz sowieso schon so oder so ähnlich gegolten. Aber es ist jetzt verpflichtend für alle Länder. Das finde ich eigentlich sehr sinnvoll. Und es ist auch gut, dass wir einheitliche Regeln deutschlandweit bekommen. In der Sache sind viele Virologen aber skeptisch und sagen, die Regeln sind wahrscheinlich nicht streng genug, um die Zahlen wirklich in den Griff zu bekommen.
Dankeschön, Jens Baumgart. Gucken wir an der Stelle auf die aktuellen Infektionszahlen für Rheinland-Pfalz. Das Landesuntersuchungsamt meldet heute rund 1150 Neuinfektionen. Die landesweite Inzidenz ist auf 140 gestiegen. 7 Kommunen haben demnach derzeit eine Inzidenz von über 165. Das heißt, tritt die bundesweite Notbremse in Kraft, müssten hier die Schulen zurück zum Fernunterricht. Ist das denn so sinnvoll? Darüber spreche ich mit Cornelia Schwarz. Sie ist Vorsitzende des Philologenverbandes in Rheinland-Pfalz und Lehrerin am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim. Frau Schwarz, die Grenze für Schulschließungen also ab einer Inzidenz von 165. Warum ist das in Ihren Augen kein guter Kompromiss?
Also wir brauchen unbedingt eine Grenze. Warum es jetzt die 165 sein muss und nicht mehr wie vorher eben in Rheinland-Pfalz zum Beispiel die 100, das ist uns nicht klar. Denn wir müssen ja berücksichtigen, also je länger wir offen lassen, je länger wir zuschauen, desto länger ist dann hinterher eben auch der Lockdown. Also wir haben den großen Fehler gemacht in Rheinland-Pfalz, dass wir mit der Schulöffnung nicht noch ein ganz kleines bisschen gewartet haben, bis eben die Inzidenzen tatsächlich ganz unten sind. Und wir sehen ja jetzt aktuell, was das bewirkt. Also es geht jetzt gerade wieder von vorne los und das ist eben nicht besonders erfreulich.
Okay, das heißt schon ab 100 zumachen und fertig?
Genau, und wir müssen eben deutlich unter die 100 kommen, um dann wieder eben zuverlässig in den Wechselbetrieb gehen zu können oder in den Präsenzunterricht. Ja, also so wie es im Moment aussieht, stehen ja alle Zeichen auf Schließung. Und das ist natürlich für uns in den Schulen ein Desaster, weil wir dieses ständige An- und Anfahren und wieder Abbremsen eben kaum noch verkraften können. Also letzten Endes geht da so viel an Motivation auch bei den Schülerinnen und Schülern und auch bei uns selbst letzten Endes, auch bei den Erwachsenen flöten. Wir brauchen eigentlich wirklich stabile Inzidenzwerte und die bekommen wir nicht, wenn wir zu früh die Schulen öffnen, was wir gemacht haben, und wenn wir eben zu lange zuschauen, wie sie wieder hochgehen.
Das neue Gesetz bringt ja auch eine Testpflicht in den Schulen. Was machen Sie denn mit Schülern, die keine Einverständniserklärung der Eltern haben?
Genau, das ist noch die ganz große offene Frage. Das wissen wir noch nicht, wie man dann damit umgeht. Wir haben noch keinerlei Aussagen von Seiten des Ministeriums. Was wir nicht leisten können, ist gleichzeitig Präsenzunterricht in der Schule und Fernunterricht für diejenigen zu Hause, die eben zum Beispiel einen Test verweigern oder sonst irgendwie aus anderen Gründen fehlen. Also das können wir einfach vom Arbeitsaufwand her nicht leisten. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass eben, wenn die Tests verpflichtend gemacht werden, dass dann möglichst auch alle mitmachen, dass wir dann nicht nochmal zweigleisig fahren müssen. Das geht nicht.
Okay, zum Schluss nochmal grundsätzlich, Frau Schwarz. Überschätzen Sie nicht das Risiko an den Schulen? Professor Zepp zum Beispiel von der Mainzer Unimedizin sagt, Kinder und Jugendliche infizieren sich zwar öfter, aber sie werden nicht krank.
Ja, also wir sehen einfach, dass Herr Zepp und andere Leute, die das Ministerium leider beraten, an der Stelle einfach in die Irre gehen und die ganze Zeit schon in die Irre gegangen sind. Soweit ich weiß, ist Herr Zepp eben kein Infektiologe, kein Epidemiologe, kein Virologe. Und wir haben eben die Aussagen anderer namhafter Wissenschaftler, die das sehr stark bezweifeln, was Herr Zepp da sagt. Also wir können nicht ständig wieder die Diskussion aufmachen, sind Kinder jetzt ansteckend oder sind sie es nicht? Wir haben gesehen, sie sind ansteckend, sie infizieren sich auch selbst. Ich kenne auch Kinder, die eben krank geworden sind und zwar ziemlich krank geworden sind. Es gibt auch Leute, die unter Long-Covid leiden, auch Schüler. Und diese Diskussion, die von Seiten mancher Experten immer wieder angefacht wird, die hilft uns überhaupt nicht weiter. Ich wäre wirklich dankbar, also wir wären als Philologenverband auch dankbar, wenn wir jetzt mal an den Lösungen arbeiten könnten und nicht die Politik und die sogenannten Experten eben immer wieder davon überzeugen müssten, dass wir ein Problem haben.
Die Einschätzung von Cornelia Schwarz vom Philologenverband Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom Tag im Kurzblock mit Marius Frauner aus dem rpa1 Nachrichtenteam.
Schönen Feierabend. Nachdem die EMA gestern grünes Licht für den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson gegeben hat, wird er schon bald in Deutschland erwartet. Das Mittel solle zeitnah an die Länder ausgeliefert werden, ab übernächster Woche auch an die Praxen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der FAZ. Zum Start sind das demnach über 230.000 Dosen. Beim Johnson & Johnson-Impfstoff reicht eine Dosis zum vollen Schutz gegen Corona. Beschäftigte, die nicht im Homeoffice arbeiten, sollen von ihrem Unternehmen künftig 2 Corona-Tests pro Woche angeboten bekommen. Eine entsprechend nachgeschärfte Verpflichtung hat Bundesarbeitsminister Heil heute im Kabinett auf den Weg gebracht. Die Regelung soll zeitgleich mit der Bundesnotbremse in Kraft treten. Bislang war nur die Pflicht zu einem Corona-Test pro Woche vorgesehen. Der Schauspieler und Synchronsprecher Thomas Fritsch ist tot. Medienberichten zufolge starb er heute früh im Alter von 77 Jahren. Fritsch stand viele Jahre für deutsche Produktionen vor der Kamera. Vielen wird aber auch seine Stimme in Erinnerung bleiben. So lieh er unter anderem Hollywood-Star Russell Crowe seine Stimme sowie den Disney-Zeichentrickcharakteren Scar in König der Löwen oder Diego in Ice Age. Die Fußball-Super League ist offenbar schon wieder Geschichte. Nachdem in der Nacht alle englischen Topclubs ausgestiegen sind, hat jetzt auch der Präsident von Juventus Turin das Projekt für gescheitert erklärt. Auch Inter und AC Mailand sind raus. Mit der Super League wollten sich europäische Spitzenteams von Wettbewerben wie der Champions League abkapseln. Die Ankündigung hatte große Proteste bei Fans ausgelöst.
Also ich glaube, so richtig ausgelassen freuen konnte sich Armin Laschet gestern dann doch nicht. Ja, er hat sich durchgesetzt im Kampf um die Kanzlerkandidatur, aber die Rückendeckung in der Basis fehlt und die erste Umfrage ist aus Sicht der Union wirklich katastrophal. Simone Gutberlet aus der rpa1 Nachrichtenredaktion, anders kann man es nicht sagen, oder?
Stimmt, laut Forsa-Umfrage stürzt die Union auf 21% ab. Das ist ein Minus von 7 Punkten. Und die stärkste Kraft sind laut Forsa tatsächlich die Grünen. Sie legen um 5 Punkte zu und liegen jetzt bei 28%, Platz 1. Die SPD kann übrigens nicht von dem Tauziehen in der Union profitieren. Sie verliert sogar 2 Punkte, liegt jetzt bei 13%. Die FDP ist der SPD inzwischen dicht auf den Fersen. Mit 12%, da müssen die Sozialdemokraten gewaltig aufpassen. Die AfD kommt auf 11%, die Linke erreicht 7.
Jetzt ist das eine Momentaufnahme, die sicherlich auch ein bisschen den Unmut widerspiegelt bei den Söder-Anhängern, wird möglicherweise nicht so bleiben. Aber trotzdem schauen wir uns mal an, welche Regierungskoalitionen wären denn überhaupt möglich bei so einem Ergebnis?
Also unter diesen Bedingungen hätten wir auf jeden Fall eine grüne Kanzlerin. Das steht fest. Anders ist das realistisch gar nicht machbar. Entweder läuft es auf Grün-Schwarz hinaus, das wäre eine Möglichkeit. Oder aber wir bekommen eine Ampelkoalition mit den Grünen an der Spitze. Auch Rot-Rot-Grün ist jetzt rechnerisch wieder im Spiel. Die bisherige Große Koalition, also CDU und SPD zusammen, hätte überhaupt keine Chance mehr. Die beiden kommen zusammen gerade mal auf 34%. Das reicht also hinten und vorne nicht. Also, wir erleben eine Neuordnung des Parteiensystems. Ob es dabei wirklich bleibt, sehen wir am 26. September. Dann ist die Bundestagswahl.
Die Union im Umfragetief. Die Infos von Simone Gutbellet. Vielen Dank. Ganz anderes Thema. Während die für dieses Jahr geplante Landesgartenschau wegen Corona vor kurzem erst auf nächstes Jahr verschoben werden musste, scharen anderswo schon die Bewerber für 2026 mit den Hufen. Bitburg und der Eifelkreis haben ja schon entschieden, dass sie sich wieder bewerben, nachdem sie für dieses Mal nicht ausgewählt wurden. Jetzt geht aber offenbar eine weitere Bewerbung ins Rennen, und zwar von der Mosel. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
Ja, und zwar aus Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach. Die zwei Städte und Verbandsgemeinden wollen in 5 Jahren zusammen die Landesgartenschau Mittelmosel ausrichten. Der Plan ist, 2 Ausstellungsflächen einzurichten, eine auf dem Kuser Plateau und eine auf dem Mont-Royal. Dafür haben die Verantwortlichen zusammen mit der BGH Plan Trier eine Machbarkeitsstudie erstellt. Landschaftsarchitekt Christoph Heckel.
Wir haben 2 Kernbereiche, jeweils oberhalb der Städte Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach. Das Kuser Plateau, eher ein städtebauliches Projekt, und den Mont-Royal in Traben-Trarbach, eher ein kulturhistorisch-touristisches Projekt. Und dann gibt es eben viele kleinere Projekte in den Tälern, aber auch Themen wie Gewerbeentwicklung in den Höhenlagen.
In den Tälern wären unter anderem ein Ausbau der Radwege und die Neugestaltung der Moselufer geplant. Kostenpunkt wären insgesamt gut 35 Millionen Euro, aber die Hoffnung ist natürlich groß, dass sich das Ganze langfristig für alle in der Region lohnt, sagt der Traben-Trarbacher Verbandsgemeindebürgermeister Markus Heintl.
Der ganze Bereich Baugewerbe, natürlich wird die Hotellerie und Gastronomie, der Tourismusbereich insgesamt enorm davon profitieren. Natürlich auch die Winzerinnen und Winzer, die bei uns an der Mosel entlang sehr viel gute Arbeit machen, können wir noch viel besser präsentieren. Also das wird, wie gesagt, eigentlich in alle gesellschaftlichen Bereiche Vorteile bringen. Es wird Arbeitsplätze bringen, es wird Entwicklungen, Fortschritte, wirklich richtige enorme Schritte nach vorne bringen.
Die Infos von rpr1-Reporterin Sarah Brückner. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Dort und auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns auch direkt abonnieren bzw. folgen. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.